Crine in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag. Heute zu Gast Julia von Lindern von Housing First. Hallo und guten Tag, lieber Brian.
Hallo Mareike.
Wir haben heute in dieser Folge eine Gästin, nämlich die Julia von Lindern. Herzlich willkommen.
Hallo in die Runde. Vielen Dank für die Einladung.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielleicht erzählst du selber ein bisschen, was du machst, wer du bist und stellst dich einfach mal kurz vor.
Mein Name ist Julia von Lindern. Ich bin Geschäftsführerin beim Bundesverband Housing First. Der Verband wurde im Herbst 2022 gegründet. Das heißt, wir sind eine relativ neue Organisation. Von Haus aus bin ich eigentlich Sozialarbeiterin und habe meine praktischen Erfahrungen im Bereich Housing First viele, viele Jahre in Düsseldorf sammeln können. Dort habe ich den Ansatz seit 2015 auch in der Praxis erprobt.
Okay, ja, da wissen wir auch direkt, worum es heute gehen wird. Bevor wir uns darüber unterhalten, was Housing First ist, glaube ich, ist es ganz gut, wenn wir vielleicht den Zuhörenden einmal so die Situation der Wohnungslosen in Deutschland einmal ganz kurz zusammenfassen. Also wie viele wohnungslose Menschen gibt es? Es gibt ja einen Unterschied zur Obdachlosigkeit, den viele Menschen durcheinander werfen. Darüber haben wir auch in einer alten Folge schon einmal gesprochen. Vielleicht können wir da einmal ganz kurz, kannst du das kurz zusammenfassen, wie da die Situation ist?
Tatsächlich ist der erste wichtige Unterschied die Unterscheidung zwischen Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit. Wir sprechen bei obdachlosen Menschen über Personen, die tatsächlich entweder auf der Straße übernachten, auf der Parkbank übernachten oder von Nacht zu Nacht quasi neu entscheiden, ob sie eine Notschlafstelle nutzen oder ähnliches. Im Englischen ist es der Begriff der Rough Sleepers. Ich finde das immer sehr, sehr eindrücklich im Vergleich, weil die deutsche Formulierung ja doch etwas holprig an der Stelle vielleicht ist. Wohnungslose Menschen, zu den wohnungslosen Menschen zielen deutlich mehr Personen. Das sind nämlich alle Menschen, die keinen eigenen mietvertraglich abgesicherten einen Wohnraum haben. Das heißt, da sprechen wir über Menschen, die mitwohnen, beispielsweise junge Menschen, die beim Couchsurfing unterwegs sind und gerade keine eigene Wohnung haben. Wir sprechen über wohnungslose Menschen, die in Wohngruppen oder in irgendwelchen anderen Wohnformen beispielsweise leben. Wir sprechen aber auch beispielsweise bei wohnungslosen Menschen zum Teil über die Geflüchteten. Personen, die auch keinen eigenen Wohnraum haben und da gibt es große Überschneidungen in dem Bereich. Das, was wir in Deutschland, aber auch in vielen anderen europäischen Ländern seit Jahren erleben, ist eine steigende Anzahl sowohl von Wohnungslosen als auch von obdachlosen Menschen in Deutschland. Das hat sehr, sehr viele Ursachen. Wichtig dabei zu wissen ist, dass es vor allem strukturelle Ursachen hat und keine individuellen Ursachen. Das heißt, die Menschen entscheiden sich nicht plötzlich, dass sie auf der Straße leben wollen oder sie sind es irgendwie selbst schuld, weil irgendetwas individuell passiert ist, sondern oftmals sind es eben strukturelle Gründe und der häufigste Grund für den Weg in die Wohnungslosigkeit und oder die Obdachlosigkeit sind tatsächlich die Mietschulden, weil die Mieten einfach exorbitant hoch sind und viele Menschen sich die Wohnung einfach nicht mehr leisten können.
Okay, das wäre jetzt nämlich noch meine Frage gewesen, was das für strukturelle Gründe haben kann. Das hast du ja schon super erklärt. Für die Leute, die das nicht wissen, müssen wir vielleicht einmal ganz kurz sagen, was Couchsurfing bedeutet. Also das ist so ein bisschen, dass junge Menschen quasi in der einen Nacht bei dem einen Freund übernachten und dann bei einem anderen Freund oder bei einer Freundin und einfach quasi jede Nacht auf einer anderen Couch unterwegs sind. So ist das. Ist das so richtig?
Ja, das ist ein Phänomen, das wir vor allen Dingen bei jungen Menschen erleben, dass sie erst einmal mitwohnen und dass es da aber dann auch sehr, sehr schnell oder ganz klar auch zu Abhängigkeiten kommt. Ne? Also man ist ja darauf angewiesen, dass man dort bleiben kann, wenn es dann zu Streit kommt oder zu Schwierigkeiten, dass sich jemand im Haus beschwert oder die Vermieterin, der Vermieter das Mitwohnen untersagt, dann ist man auch genauso schnell wieder draußen. Das heißt, wirkliche Absicherung hat man nicht. Und das, was wir dann in der Praxis oftmals erleben, ist, dass sie tatsächlich regelmäßig wechseln von einem Freund zur nächsten Freundin, zu Bekannten, zu Verwandten, aber letztlich permanent rastlos sind und nie wirklich zur Ruhe kommen, Rückzugsraum haben.
Genau. Und dabei spielt es gar keine Rolle, ob es dann jeden Abend ein neuer Ort ist oder einmal eine Woche. Also das kann ja unregelmäßige Intervalle sein, aber trotzdem kennzeichnet sich das dadurch aus, dass es regelmäßig andere Wohnkonstellationen, Übernachtungsmöglichkeiten, Gelegenheiten sind und oft eben auch, deswegen auch der Name, dann die berühmte Couch und noch nicht mal irgendwie ein eigenes Zimmer, ein eigener Rückzugsort. Und gerade bei der dann verdeckten Wohnungslosigkeit, das Thema Abhängigkeitsbeziehungen ein enorm großes Thema ist, auch mit Gewalterfahrung einhergeht und vor allem Frauen betrifft, so dass wir ja auch versuchen, wenn wir uns politisch damit befassen, so ein bisschen zu strukturieren, welche unterschiedlichen Merkmale gibt es eigentlich bei den unterschiedlichen Formen, weil so unterschiedlich die Ursachen sind, so unterschiedlich sind auch die Personen, die es betrifft. Und dann gibt es nicht nur eine Lösung, sondern da muss man sehr genau hinschauen. Das ist für mich immer sehr wichtig, weil man ja auch sehr unterschiedlich an diese Person überhaupt herankommt. Ne? Gerade Abhängigkeitsbeziehungen unheimlich schwierig auch zu erkennen sind von außen.
Für viele. Ja, das wäre jetzt meine Frage gewesen tatsächlich. Also hinschauen und zu erkennen, wer ist denn tatsächlich betroffen? Das ist ja gar nicht so einfach, weil das steht ja nicht auf dem Klingelschild oder irgendwo dran. Hier wohnt jemand, ein junger Mensch, der ist wohnungslos. Und das sagen die Menschen doch sicherlich auch nicht so freimütig. Also bis ihr davon erfahrt, da dauert es ja. Also die Dunkelziffer wird groß sein vermutlich. Oder könnt ihr das eingrenzen? Könnt ihr das irgendwie fassen, wie viele das tatsächlich sind?
Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten und Wege, sage ich mal, um Wohnungslosigkeit, um Obdachlosigkeit zu erfassen. Wir haben in Nordrhein-Westfalen tatsächlich seit vielen, vielen Jahren eine Wohnungslosenberichterstattung und wir haben nun endlich seit kurzer Zeit auch auf bundesweiter Ebene eine Wohnungslosenstatistik, die absolut hilfreich ist, wenn wir denn tatsächlich etwas an der Situation ändern wollen, dann müssen wir auch erfassen, über wie viele Menschen wir überhaupt sprechen. Das Phänomen des Dunkelfelds wird es dabei immer weiterhin auch geben, sodass bei tagesaktuellen Erfassungen oder bei sogenannten Nachtzählungen, wenn man unterwegs ist und tatsächlich Schlafplätze abgeht oder die Stadt strukturiert quasi abläuft, zu schauen, wo übernachten Menschen draußen, dann wird es immer auch nochmal irgendwo einen Abbruchhaus geben, dass man Menschen dort vielleicht nicht erfasst. Der Schritt ist jetzt aber erstmal einer in die richtige Richtung. Das auf jeden Fall. Und da gibt es verschiedene Instrumente in den Erhebungen, wie wohnungslose, obdachlose Menschen erfasst werden können. Zählen einmal diese Zählung zu, aber auch beispielsweise die Abfrage über die Jobcenter, wie viele Menschen keine Meldeadresse haben, wie viele vielleicht an einem Stichtag beispielsweise im Krankenhaus oder in der JVA waren. All das sind Methoden, um etwas Licht ins Dunkle zu bringen, sage ich mal. Und dann gibt es aus der praktischen Sozialarbeit den Ansatz der aufsuchenden Sozialarbeit, das, was so klassisch als Streetwork bekannt ist, bei denen Menschen angesprochen werden, wenn sie draußen sind, um Beziehungsarbeit erst einmal zu leisten oder auch Überlebenshilfe zu leisten, Isomatten, Schlafsäcke beispielsweise auszugeben, warme Getränke im Winter. Und über die Jahre entwickelt sich da schon ein professionelles Auge. Das ist so. Also wenn ich mit meiner Familie durch die Stadt laufe, fallen denen weniger Sachen auf, als wenn ich mit meinen Kolleginnen und Kollegen unterwegs bin. Das ist tatsächlich so. Und das ist ja auch gut so, denn wenn man tatsächlich erst einmal wohnungslos oder obdachlos ist, ist das oftmals eine völlig schambehaftete Situation. Und dass Menschen zu uns in die Beratungsstelle damals kamen und sagten, ich habe meine Wohnung verloren, kostet schon erstmal auch Überwindung. Das heißt, da haben wir den ersten Schritt proaktiv gemacht. Andersrum ist es ein sehr, sehr sensibles Thema, wenn man sich das selbst einmal vorstellt, dass man in so einer Situation ist und dann kommt eine wildfremde Person auf einen zu und sagt, übrigens, ich bin Sozialarbeiterin, kann es sein, dass du obdachlos bist? Ist ja ein schräges Vorgehen. Das heißt, da braucht es wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl an der Stelle.
Ja, ja, das glaube ich, vor allem, wenn man liest, also die Zahlen, du hast gerade auch gesagt, diese Statistik, die gibt es erst seit einigen Jahren, ich glaube jetzt im dritten Jahr erst, ne?
Also die Bundesstatistik, wenn du die meinst, genau, die gibt es alle 2 Jahre mit aktuellen Zahlen, so muss man sagen, okay. 22 war es das erste Mal und speist sich dann aus den Zahlen, die wir von den Ländern vor allem bekommen. Und das eher nach dem Aufbau der Zahlen und wie die Zahlen erhoben werden, haben wir uns an NRW orientiert, weil einfach die Statistik, muss man einfach auch sagen, nicht weil wir aus NRW kommen, sondern weil es einfach so ist, dass da einfach die Zahlen, die Datenlage doch im Bund-Länder-Vergleich am besten war. Und da hat man dann aufgesetzt, hat auch dazu geführt, dass die anderen Länder, gerade die noch gar nicht so genau hingeschaut haben, da jetzt auch genaue Zahlen für sich natürlich ermitteln, weil sie ja die Daten, die sie uns zuliefern, haben. Deswegen ist es halt schon so wichtig, dass wir diese Zahlen bekommen, damit wir auch politisch daraus etwas machen können. Da erwächst ja eine Verpflichtung raus. Man muss natürlich bei der Erhebung der Zahlen immer auch aufpassen, dass das nicht zu viel Dokumentationsaufwand für die Praxis bedeutet und dass man eben genau das, was Julia beschrieben hat, das geschulte Auge nicht da außen vor lässt, sondern dass man das als Ergänzung nimmt und nicht sagt, jetzt haben wir Zahlen, jetzt ist der Eindruck, den man noch hat, gerade für Bereiche, die wir gar nicht mit Zahlen erfassen können, gar nicht mehr so wichtig. Dazu neigt ja Politik dann ganz gerne, vor allem wenn es dann nicht ins eigene Bild passt, solche Erfahrungsberichte einfach mal wegzuschieben. Und ich finde auch, so durch kann ich einfach in Abstufung, jedenfalls durch meine eigene Erfahrung schildern, ich nehme viele Situationen auch deutlich bewusster wahr, seitdem ich mich mit dem Thema befasse. Und dabei ist das ja im Vergleich zu dem, was Jule aus der Praxis berichten kann, ja auch nur die Oberfläche. Und trotzdem nehme ich schon den öffentlichen Raum, unser Umfeld und auch manche Menschen ganz anders wahr und auch Situationen anders wahr. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer solche Statistiken ergänzen. Und natürlich gibt es auch wissenschaftliche Modelle, wie wir gerade die verdeckte Wohnungslosigkeit nochmal in Zahlen versuchen zu ermitteln. Deswegen gibt es immer von der BAGW als Bundesarbeitsgemeinschaft auch nochmal etwas höhere und andere Zahlen als die Bundesstatistik, weil die sich eher auf die Zahlengrundlage, die wir erhoben haben, bezieht und etwas konservativer die verdeckte Wohnungslosigkeit einschätzt. So ist das mein Eindruck.
Das heißt, wenn ich jetzt, ich gucke jetzt auf die Zahlen vom Statistischen Bundesamt und das sind dann so in einer Pressemitteilung jetzt aus diesem Sommer, da stehen Zahlen wie 40% der untergebrachten wohnungslosen Personen sind jünger als 25 Jahre, 31% sind UkrainerInnen und Paare mit Kindern bilden in der Haushaltskonstellation die größte Gruppe unter den untergebrachten wohnungslosen Personen. Sind das Zahlen, die dann mit euren Zahlen einhergehen oder gibt es da schon Abweichungen?
Da dürfte es ja keine Abweichung geben, ne? Weil eigentlich ist das, weil du hast ja vorgelesen, untergebrachte Wohnungslose. Und das ist, da muss man immer genau unterscheiden, deswegen sind auch so unterschiedliche Zahlen, die durch die Öffentlichkeit gehen. Wenn die BAGW von über 600.000 Menschen spricht, sind das die Untergebrachten nur ein Teil davon. Das sind die zum Stichtag im Januar entsprechend tatsächlich ja auch da waren und wo wir auch bei der Zusammensetzung, wo die Leute herkommen und ob sie zu zweit sind oder eine Familie sind oder alleine sind und das Alter natürlich sehr genau erfassen können. Das ist auch der Teil, das Bild, was am besten darstellbar ist in Zahlen. Also ich hoffe, Julia, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Ja,
also ich finde es total spannend, weil das ist ein ganz feiner Unterschied. Dieses Stichwort untergebracht ist da einfach der Zeiger sozusagen, ne? Der erklärt, wie diese Zahlen zustande gekommen sind. Okay.
Und dann gibt es ja tatsächlich auch noch die Form wo oder die Frage wo untergebracht.
Mhm. Ja. Mhm.
Also ob es eine kommunale Unterbringung ist, ob es eine Unterbringung bei den freien Trägern der Wohnungslosenhilfe ist oder ob es eine Unterbringung nach
67,
ja, das sind oftmals dann ja die freien Träger, aber ja. Die geflüchteten Unterkünfte sind ja nochmal in einem anderen in einem anderen Bereich zugeordnet, weil es eben ursprünglich ja mal Personen sind, die in der Regel über die Asylbewerberleistung oder als AsylbewerberInnen hinzugekommen sind, oftmals dann aber auch untergebracht sind. Mhm. Ukraine stellt da nochmal einen Sonderfall dar. Mhm. Aber dementsprechend kompliziert ist es entsprechend. Mhm. Und dann ist es eben auch die Frage, wo man hinschaut. Was aber tatsächlich wichtig ist, ist, dass die Vorstellung, die wir vielleicht alle haben, wenn wir uns eine obdachlose Person vorstellen, älterer Mann, bärtig, viele Tüten auf der Parkbank, gar nicht mehr zutrifft, sondern dass wir tatsächlich sehr, sehr viele Familien auch mit Kindern in der Wohnungslosigkeit und zum Teil auch erschreckenderweise in der Obdachlosigkeit haben, gerade im Bereich der südosteuropäischen Migration. Da greifen ganz, ganz viele weitere Strukturen, wie beispielsweise Schulpflicht oder ähnliche Dinge. Mhm. Ne? Viele Personen davon sind nicht krankenversichert. Da haben wir ein sehr, sehr großes Themenfeld, das die Wohnungslosenhilfe vor große Herausforderungen stellt und die entsprechend in der sozialpolitischen und in der wohnungspolitischen Planung dann aber entsprechend auch berücksichtigt werden müssen. Mhm. Also Eigenbedarfskündigung von Familien führen zu Familien in Wohnungsnot oder in Wohnungslosigkeit und die brauchen keine Ein-Personen-Haushalte mehr. Das heißt, wir haben mittlerweile ein sehr, sehr heterogenes Bild, wenn wir über Wohnungslose, aber auch über obdachlose Menschen sprechen.
Okay. Und neben der rechtlichen Stellung einfach, also gerade jetzt nochmal mit Blick auf Geflüchtete muss man immer sagen, sie tauchen nur in der Bundesstatistik auf, wenn sie schon einen dauerhaften Aufenthaltsstatus haben.
Okay.
Also geduldet oder ausreisepflichtig und dann in einer Geflüchtetenunterkunft zählt in dieser Statistik gar nicht erst rein.
Okay,
und deswegen der Sonderfall mit den UkrainerInnen, weil die natürlich direkt ins Sozialsystem gekommen sind, weil wir da ja das sofort geregelt hatten. Das war ja auch einfach jetzt mit Blick auf die damalige Situation eine sehr besondere Entscheidung, muss man einfach nochmal als Ausnahme beschreiben. Und EU-BürgerInnen ist nochmal ein ganz schwieriges Thema, gerade dann, wenn sie keinen Anspruch auf Leistungen haben, weil sie zwar im Rahmen der EU-Freizügigkeit hier hingekommen sind, oft auch übrigens gearbeitet haben, manchmal eben vor allem auch auf Schwarzarbeit reingefallen sind, ohne es zu wissen. Da muss man als Staat auch mal deutlich drüber sprechen, wie Menschen da ausgenutzt werden, wie unsere Gesellschaft ausgenutzt wird und wie einige wenige sich da ein tolles Geschäftsmodell aufgebaut haben. Das ist ein ganz großes Problem, aber auch eben, wenn man unter einem Jahr arbeitet und dann eben keinen vollwertigen Anspruch auf Sozialleistungen bekommen hat oder aber auch einfach nicht in die Heimat zurück kann oder will. Da, das sind dann, also, und da braucht es dann unterschiedliche Hilfsangebote. Die kann man eben allein deswegen schon nicht für alle gleich anbieten, weil die Frage, wer bezahlt das und welche Rechtsstellung gibt es da, halt auch sehr unterschiedlich ist. Auch bei jungen Menschen gerade, also die aus der Jugendhilfe kommen, aber irgendwo es einen Bruch gibt, manchmal eben auch aus Gründen, die mich wütend machen, weil es einfach nicht klar ist, wer ist jetzt der Träger, ob das die 67er-Hilfen sind, ob das noch in der Jugendhilfe verbleiben kann, weil altersmäßig theoretisch noch möglich ist oder das Jobcenter gefordert ist und dann streiten sich irgendwie 3-4 Akteure und in der Zeit ist ein Mensch verschwunden, weil eben kein Anschluss da war und das kann eigentlich einfach nicht sein.
Das ist so ein Hin- und Herschieben von Verantwortlichkeiten dann in dem Moment und dann fällt ein Mensch, gerade ein junger Mensch, ganz schnell durchs Raster. Jetzt habt ihr gerade beide einen Fachterminus verwendet, den ich nicht kenne. Und ich möchte, dass ihr mich nicht ausschließt. Bitte erklärt mir, was 67 ist.
Ah. Möchtest du?
Ja. Also, es bezieht sich einfach auf den Paragraphen 67 Sozialgesetzbuch jetzt, warte mal, 12, ja. Mhm. Also, finde ich übrigens, das größte Problem unserer Sozialgesetzgebung ist, dass wir versäult sind in so vielen verschiedenen Büchern. Also, sagt einfach nur, dass ich, wenn ich besondere Bedarf habe zur Wohnraumsicherung, dass ich da Hilfe bekomme. Aus diesem Paragraphen kann man sehr viel Hilfe ableiten und machen und viel finanzieren, wenn man das auch weit auslegt. Wird unterschiedlich in Deutschland ausgelegt. Genau, und ist deswegen ein sehr gängiges Instrument in der Wohnungslosenhilfe, was genutzt wird. Okay. Und ich kürze das immer für mich mit 67er Hilfen ab, weil das so besser ist als der sperrige Titel mit den Menschen mit besonderen sozialen Bedürfnissen und Herausforderungen.
Ja, okay, super, vielen Dank. Es ist gut, dass wir das einmal geklärt haben. Jetzt habt ihr auch beide schon angesprochen, dass es natürlich auch einen Blick gibt auf, also wie ist das in anderen europäischen Ländern, wie ist die Situation im Vergleich Stadt-Land, also ist es in einer Metropole anders als in Südwestfalen? Also ist das tatsächlich so oder gibt es gleiche Zahlen eigentlich auf dem Dorf genauso wie in Berlin? Oder wie kann man das betrachten?
Wer soll anfangen?
Sehr süß. Ja, ihr könnt auch vorsprechen, wenn ihr möchtet.
Also du kannst vor allem aus der Düsseldorfer Perspektive ja auch aus der eigenen Arbeitserfahrung das, glaube ich, gut beschreiben. Ne? Ich kann eher aus dem kleineren ländlichen Teil beschreiben.
Also die grundsätzliche Wohnungsnot ist sicherlich in allen Großstädten gegeben. Man vertut sich an der Stelle zu glauben, dass es für den ländlichen Raum nicht gilt, insbesondere jetzt in bevölkerungsreichen Bundesländern wie NRW eins ist, sind wir sehr, sehr schnell auch in den sogenannten Speckgürteln, steigende Mieten etc. Wie sich die Form der Wohnungslosigkeit oder der Obdachlosigkeit dann sichtbar zeigt, ist sicherlich nochmal anders strukturiert, ob wir dann im ländlichen Raum sind oder in den urbanen Gebieten. Die Straßenobdachlosigkeit ist ein Phänomen, das wir überwiegend tatsächlich in den Großstädten haben, in den Städten haben, weil Menschen beispielsweise, also sichtbar draußen sind, ne, 24 Stunden am Tag draußen sind, weil sie draußen übernachten oder zumindest schlafen, zum Teil auch tagsüber dann schlafen. Das haben wir im ländlichen Raum weniger, wie die jeweilige Situation in den Regionen ist es sehr, sehr unterschiedlich. Wir haben Regionen in Deutschland, oder Städte vor allem, die ein sehr, sehr ausdifferenziertes Wohnungslosenhilfesystem haben, die auch Präventionsfachstellen haben, die frühzeitig aktiv werden, um Wohnungslosigkeit und oder Obdachlosigkeit überhaupt gar nicht erst entstehen zu lassen, was ja ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Also unter vielen Aspekten für die Menschen ist es wichtig, die Wohnung zu erhalten. Aus ökonomischen Gründen ist es viel, viel sinnvoller, eine Wohnung zu erhalten, als eine neue zu akquirieren. All diese Aspekte gehören eigentlich zur Prävention, die ist absolut wichtig und notwendig. Wir haben auf der anderen Seite Regionen in Deutschland, in denen das Wohnungslosenhilfesystem sehr, sehr schwach ausgebaut ist, in denen es kaum Angebote oder Hilfen gibt, für Wohnungslose und oder obdachlose Menschen allgemein und im spezifischen Zugang dann schon gleich gar nicht. Also wenn wir zu Beginn schon mal über Frauen in der Obdachlosigkeit gesprochen haben beispielsweise oder wenn wir über, was wir eben gerade hatten, thematisch die EU-Migration gesprochen haben, dann gibt es dort wenig bis keine Angebote für diese Menschen. Das haben wir auch.
Okay. Also kann ich einfach nur so unterstreichen und unterschreiben. Also ich war ja Anfang des Sommers auch deutschlandweit unterwegs und habe auch mir verschiedene Angebote und Ideen angeschaut, wirklich von kleineren Städten und auch Dörfern, kann man durchaus sagen. Also ich kriege immer Ärger mit meiner Bauministerin, dass es eigentlich den ländlichen Raum ja gar nicht gibt, sondern die sagen ja, wir sind Gemeinde Dorf XY, nicht wir sind der ländliche Raum. Deswegen versuche ich das auch mal mir ein bisschen anzugewöhnen. Aber es gibt natürlich genauso die, die dann glauben, naja, ich habe da keinen Obdachlosen in meiner Einkaufsstraße, deswegen habe ich auch keine Wohnungslosigkeit. Deswegen war das, was wir am Anfang nochmal so deutlich gemacht haben, diese Unterscheidung so wichtig und dass man vieles halt auch gar nicht direkt so sieht, vor allem wenn man nicht hinsehen will, nicht sieht. Ich glaube schon, dass es manche Regionen in Deutschland gibt, die denen es sehr gut geht, die auch durchaus gar keinen Wohnraummangel haben, aber wo es trotzdem eben zur Wohnungslosigkeit kommt und die sich vielleicht damit nicht so auseinandersetzen wollen. Wenn dann da deswegen keine Hilfestruktur da ist, keine Angebotsstruktur ist, dann werden Menschen dort auch eben einfach alleine gelassen. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir schon sagen, es ist überall eine Aufgabe, aber ich gebe Jula komplett recht, eigentlich ist das Wichtigste in der Prävention, dafür Sorge zu tragen, dass man gar nicht erst den Wohnraum verliert, weil sonst können wir irgendwann auch gar nicht mehr die Angebote, die wir jetzt haben, in der Form aufrechterhalten und dahin entwickeln, wie sie eigentlich sein müssten. Mhm. Da gibt es ja auch noch Potenziale. Was ich schon gemerkt habe, es kann auch Wohnungslosigkeit geben, wo es Leerstand gibt. Auch das darf man nicht unerwähnt lassen, weil dieser Zeit so immer der Eindruck erweckt wird, gerade populistisch von ganz rechts, und es weitet sich immer weiter in die Mitte des Parteienspektrums aus, diese Sichtweise, dass wir Wohnungsnot hätten, weil wir so viele Menschen hätten, die zu uns kommen, und wenn die jetzt alle nicht da wären, hätten wir gar kein Problem. Wer das glaubt, der ist sehr naiv, muss ich einfach so deutlich sagen. Und wir hatten auch die Situation vorher schon. Und wir bauen halt oft für Menschen, die es gar nicht gibt. Die Preise sind dann sehr teuer. Die Wohnungen sind dann auch vielleicht von dem Schnitt und von der Raumaufteilung gar nicht für Familien geeignet oder für Ein-Personen-Haushalte. Also der Markt regelt das nicht alleine, ist meine feste Überzeugung. Jedenfalls für den Wohnungsmarkt kann ich das sehr deutlich sagen. Und das ist das, was Politik halt begreifen muss. Und damit muss man auch arbeiten. Und das finde ich halt auch einfach sehr wichtig, nochmal hier zu unterstreichen, dass es überall Wohnungslosigkeit gibt. Aber wenn man über Housing First gleich noch spricht, dann wird man natürlich darüber sprechen, dass es natürlich gut ist, wenn in der Wohnraumakquise noch Wohnraum vorhanden ist, den man dafür gewinnen kann. Ne?
Und das ist das Stichwort. Prävention steckt ja in dem Verbandsnamen schon drin. Housing First ist nicht, wir sammeln euch ein, wenn es schon zu spät ist, sondern wir sorgen dafür, dass ihr wohnen könnt oder wohnen bleibt. Habe ich das richtig verstanden? Magst du einmal erklären, was die Arbeit so speziell macht? Und ich wüsste auch total gerne, wer bezahlt denn das?
Also verschiedene Punkte, die da vielleicht drin sind. Housing First ist ein Ansatz, der in den 90er Jahren in New York entwickelt wurde und der erst einmal die Wohnung an den Anfang der Hilfe stellt. Das heißt, wir sprechen über obdachlose Menschen, die gar nicht erst über verschiedene Wohnformen, Notschlafstellen, Trainingswohnungen, wie auch immer, ein gewisses Hilfesystem durchlaufen, bis sie irgendwann mal wohnen in ihrer eigenen Wohnung, sondern die Wohnung steht am Anfang der Hilfe. Das, was Housing First auch meint, ist, und da fängt dann ein ganz wichtiger Teil an, dass es nicht nur um eine Wohnungsvermittlung geht, sondern dass es dann ganz, ganz viele präventive Elemente hat, nicht zu verkennen, dass es Gründe und Ursachen gab, die zur Obdachlosigkeit geführt haben, sondern dass mit Hilfe von wohnbegleitenden Hilfen, sozialarbeiterisch, aber zum Teil auch psychologisch, in multiprofessionellen Teams gearbeitet wird, damit die Wohnung erhalten werden kann. Und Housing First beinhaltet erst einmal 8 Grundprinzipien, die alle für sich genommen schon sehr, sehr wichtig sind. Entwickelt wurde der Ansatz von einem Sozialpsychiater und Gemeindepsychologen aus den USA für chronisch obdachlose, psychisch kranke, und drogengebrauchende Menschen. Das heißt, wir haben da eine Personengruppe, von der viele, viele Menschen erst einmal sagen, eben, das kann ich mir nicht vorstellen, dass die wohnen können. Die brauchen doch erstmal eine Entgiftung oder ähnliches. Housing First stellt das Ganze vom Kopf auf die Füße, sagt, wir fangen mal mit der Wohnung an, wir fangen mit der Privatsphäre an, mit einem Grundrecht auf Wohnen. Und von dort aus gehen wir gemeinsam die Schritte, die du gehen möchtest, wenn du in die Entgiftung gehen möchtest, unterstützen wir, wenn du diese Unterstützung haben möchtest. Aber wichtig dabei ist, die Hilfe tatsächlich personenzentriert so zu gestalten, wie und in welcher Reihenfolge der Mensch das will. Das klingt erstmal sehr, sehr ungewöhnlich vielleicht. Zumindest ist es auch aus der anderen Praxis heraus etwas, was Sozialarbeit oftmals sonst nicht tut, sondern dann folgt dem Schema F zu sagen, wie wär's, du gehst jetzt erstmal in die Entgiftung und dann müssen wir deine Schulden machen und dann müssen wir, weiß ich nicht, ein anderes Thema machen, aber eben nicht in dem, in der Abfolge, wie die Menschen das selbst bestimmen.
Ja, und
den entscheidenden Unterschied.
Man steckt ja dann auch in einem Teufelskreis. Also wenn man Entgiftung und Schulden und so das alles handeln soll, während man keinen geschützten Raum hat, in dem man sich zu Hause fühlt, ist es ja total schwierig. Also stelle ich mir das extrem schwierig vor, weil natürlich die erschwerenden Faktoren in der Welt da draußen, bei der ich keine Tür zumachen kann und weiß, jetzt bin ich für mich hier, das ist ja riesengroß, diese Belastungseinflüsse, die es dann gibt. Also da ist ja dieses Angebot zu sagen, du hast einen Ort, an dem du sein kannst und dann die anderen Probleme also da durchbricht man ja einen extremen Teufelskreis, ne?
Absolut. Und grundsätzlich gilt das für alle Personen, dass es eigentlich notwendig wäre. Housing First ist ein sehr spezifischer Ansatz für eine sehr spezifische Zielgruppe und ein sehr komplexer Hilfeansatz, der aber deutlich effizienter ist als andere Ansätze in der Wohnungslosenhilfe. Man spricht dabei oftmals vom Stufensystem, in dem dann über Notschlafstellen weitervermittelt wird in Wohnheime, in Wohngruppen, in Trainingswohnungen, in Probewohnen. Es hat ganz, ganz unterschiedliche Begrifflichkeiten. Und was man sich sehr wohl auch vorstellen kann, wenn man über diese Personengruppe spricht, sagen ja auch Menschen mit Multiproblemlagen, sehr unterschiedlich gelagert, psychisch krank, drogengebrauchend, sagte ich eben schon, dass wenn wir sehr viele Menschen auf sehr engem Raum gemeinsam unterbringen, dass es da durchaus zu Konflikten kommen kann. Und das kennen wir aus der Praxis und das kann man auflösen, indem man Wohnungsvermittlungen dezentral organisiert, dort dann tatsächlich erstmal Stress reduziert und der Punkt dieser Entwurzelung und des regelmäßigen Stresses zu sagen, ah, hier bin ich jetzt auch nicht zu Hause und hier muss ich jetzt auch wieder in einem Jahr raus und ich weiß ja, wie der Wohnungsmarkt ist und ich kriege eh nichts mit meinem Schufa-Eintrag oder mit meinem Hund oder vielleicht auch noch mit einer Kanne Bier in der Hand oder allem dreien zusammen, dann führt das zu totalem Frust und auch zur Resignation bei den Leuten, dass sie sagen, ich mache das gar nicht. Also wenn ich anrufe und dann vielleicht auch noch vermeintlich der falsche Name oder Nachname dabei anklingt und man sagt, man bekommt Geld vom Amt, dann sind diese Menschen oftmals, wenn die überhaupt noch eine Antwort bekommen, fast glücklich. Zum Teil bewerben die sich auf 200 und mehr Wohnungen erfolglos. Das heißt, die sind wirklich auf dem freien Wohnungsmarkt sehr, sehr, mit sehr, 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 sehr schlechten Chancen ausgestattet.
Okay, wie stelle ich mir das in der Praxis vor? Das heißt, ihr geht hin und sprecht mit VermieterInnen und organisiert Wohnraum und vermittelt dann, sodass der Vermieter gar keine, der Vermieter, die Vermieterin keine Chance hat, Vorurteile direkt da greifen zu lassen? Oder wie, also wie ist das praktisch?
In der Praxis kann man sich das wie folgt vorstellen. Es gibt ein Team, ein Housing First Team, und darin gibt es immer auch Wohnungsscouts. Das heißt, das sind Menschen, die Wohnungen akquirieren, die mit VermieterInnen sprechen, mit Privatvermietenden, aber auch mit Wohnungsgesellschaften, mit Wohnungsgenossenschaften, mit den großen Wohnungskonzernen. Den Housing First Ansatz erklären, und sagen, worum es geht. Oftmals geht es da um strukturelle Hürden, wie die eben erwähnte Schufa. Die kann man einreichen. Jetzt wissen wir aber auch alle, dass wir bei der Personengruppe davon sprechen, dass die Schufa-Einträge in der Regel nicht zu einem positiven Ergebnis führen, dass sogar Mietschulden drinstehen, was ja oftmals ein Ausschlusskriterium ist, was aber den Ansatz ad absurdum führen würde, wenn wir es denn in dem Fall täten. Das, was man sich vorstellen kann, ist wie ein Organisationsdreieck. Es gibt einen Mieter, eine Mieterin, die unterschreibt einen Mietvertrag mit einem Vermieter, einer Vermieterin. Und es gibt die wohnbegleitenden Hilfen durch die Sozialarbeit, durch das Housing First Team. Und immer dann, wenn es zu Rückfragen kommt, gibt es die Möglichkeit, sich auch an das Housing First Team zu wenden. Sollte es mal zu Beschwerden im Haus kommen oder zu Zahlungsunregelmäßigkeiten oder, gibt es immer auch die Vereinbarung, sich an das Team zu wenden. Und das ist letztlich etwas, was viele Vermietenden auch überzeugt, zu sagen, naja, anderen Personen kann ich auch nur von Kopf gucken, auch ganz salopp gesagt. Ich weiß ja auch nicht, wer da einzieht. Und so habe ich eigentlich eine Win-Win-Situation. Und das, was wir jetzt auch erleben in vielen Housing First-Angeboten, die schon länger bestehen, dass die Wohnungsgesellschaften tatsächlich auch gerne weitere Wohnungen zur Verfügung stellen, wenn sie sagen, wir merken, dass es bei euch gut läuft. Mhm. Und wir merken eine Verlässlichkeit und eine Verbindlichkeit, wenn wir Rückfragen haben. Und das ist ein Zugewinn für alle.
Okay, super. Apropos Zugewinn. Meine Frage von vorhin, hake ich nochmal nach. Wer bezahlt euch denn?
Die Frage ist an der Stelle, wer euch ist. Also die Housing First Angebote in Deutschland sind alle noch sehr, sehr jung und befinden sich überwiegend in einer Modellphase, in einer Erprobungsphase. Das heißt, die werden über unterschiedlich gestaltete Förderprogramme finanziert. Das bedeutet aber auch, dass sie budgetiert und damit gedeckelt sind, was zu einem relativ absurden Umstand führt, nämlich dass nur eine bestimmte Personenanzahl obdachloser Menschen versorgt werden kann. Kann man sich so vorstellen, ich habe, um es glatt zu machen, 5 Sozialarbeitende, die in diesem Housing First Programm arbeiten. Ich habe die Aufgabe, 30 Personen in diesem Modellprojekt also in das Housing First Programm aufzunehmen und mit Wohnungen zu versorgen und wohnbegleitende Hilfen anzubieten, dann kann ich mit 5 Personen auch nicht ewig viele Menschen mehr aufnehmen, weil Housing First eben auch dadurch gekennzeichnet ist, dass es einen hohen Standard an Sozialarbeit gibt, eine hohe Qualität, die das ausmacht und die wir natürlich nicht gefährden wollen, indem man jetzt über die Maßen strapaziert in dem sogenannten Betreuungsschlüssel. Also man schafft keine gute Arbeit, wenn man zu viele Personen letztlich betreuen muss. Wir kennen das aus anderen Kontexten, beispielsweise, dass Jugendämter total überlaufen und überlastet sind und solche Geschichten. Und das ist etwas, was wir aktuell in diesem Kontext vermeiden, unbedingt vermeiden wollen, die Erfolge auch nicht zu gefährden. Und damit können gerade noch nicht so viele obdachlose Personen versorgt werden.
Okay.
Woran wir jetzt gerade arbeiten und weshalb wir auch diesen Bundesverband gegründet haben, ist, dass wir aus dieser Modellphase herauskommen zu einem Rechtsanspruch auf Housing First Hilfen. Brian hat das eben schon erwähnt. Diese sogenannten 67er Hilfen sind eine bundesweite Gesetzgebung, werden sehr, sehr unterschiedlich umgesetzt in den einzelnen Bundesländern, in den einzelnen Städten. Da gibt es keine Vereinheitlichung zu. Wir arbeiten als Bundesverband, als Fachverband gerade an der Implementierung, dass Housing First flächendeckend umgesetzt werden kann. Und dafür erhalten wir innerhalb des nationalen Aktionsplans zur Überwindung von Wohnungslosigkeit auch eine Unterstützung zur Verbandsfinanzierung des Bundesverbands.
Das ist neu dazugekommen. Und ich sag mal, weil wir gerade in Haushaltsverhandlungen sind, ist immer besonders spannend, wenn man mit Haushältern spricht und neue Programme beziehungsweise neue Haushaltstitel möglich macht. Vor allem bei Themen, wo man erstmal erklären muss, Zuständigkeit des Bundes. Ich brauche nicht überzeugt werden, aber auch da ist föderal das immer sehr, sehr schwierig, weil natürlich, das kann ich auch nicht leugnen, in der konkreten Arbeit ist logisch, dass das vor Ort passiert. und die Länder für die Kommunen die Verantwortung haben. Das ist halt auch für uns ein bisschen die Herausforderung beim Learning, wenn man auf andere Länder guckt, weil das Beispiel Finnland ja auch mal genannt wurde. Die haben diese Länderebene dazwischen nicht. Was ich halt wichtig finde, und das ist so die politische Herausforderung bei der Finanzierung, weil das wollte ich noch sagen, also es ist ja regulärer Wohnraum. Und wenn die Menschen wieder in regulären Wohnraum kommen, sie haben ja ihre Rechtsansprüche, auch auf Grundsicherung, dann kann ich die Wohnung schon mal damit dann finanzieren. Aber das, weiß nicht, Julia, kannst du ja auch nochmal sagen, wie aufwendig der Schritt auch ist, wenn es dann nach langer Zeit mal wieder diese Zahlungen gibt. Also da gibt es ja dann eine Lücke, die auch da ist, bis das alles anläuft. Und dann die eigentliche Arbeit auch dafür Sorge zu tragen, dass man die Wohnung nicht wieder verliert und dass man auch eigentlich die Unterstützung bekommt, die man vielleicht auch vorher schon benötigt hätte oder nach den Erfahrungen, die man auf der Straße gesammelt hat, jetzt braucht. Da gibt es ja theoretisch auch Regelleistungen des Staates und in der Versäulung der Sozialgesetzbücher auch Angebote. Und unsere Herausforderung ist eher zu gucken, wie kriegt man das schneller hin und mit möglichst wenigen Widersprüchen und diesen Behaken zwischen unterschiedlichen Aufgabenträgern zu unterscheiden, das ist deine Aufgabe, nee, das ist deine Aufgabe, sondern dass man das halt hinbekommt. Das ist nämlich das, was ich aus Finnland mitgenommen habe, besser gelöst, dass quasi die Finanzierungsstruktur einfach klar ist in allen Schritten. Wie wird der reguläre Wohnraum bezahlt? Wie wird die, ich verkürze jetzt mal einfach, Sozialarbeit bezahlt? Das ist alles viel mehr, aber ich, um das jetzt mal zu verkürzen. Und ich glaube, da sind wir sehr gefordert, weil durch die föderale Ordnung jeder auch seinen Einzelhaushalt auch nochmal guckt und je nach Hilfeleistung eben auch die Finanzanteile zwischen Bund und Land und zwischen den Kommunen und Ländern und dem Bund dann auch unterschiedlich ist und jeder dann so ein bisschen eher guckt, naja, nimm doch lieber die Hilfe, dann spare ich bei meinem Haushalt. Ich sage das jetzt mal ein bisschen böse, aber ich glaube, da müssen wir halt eine Vereinheitlichung einfach hinbekommen.
Habt ihr darüber auch bei der Wohnungslosenkonferenz der SPD-Bundestagsfraktion gesprochen? Die war ja am 12. September. Am Tag der wohnungslosen Menschen. Wir haben noch nicht über die Tagesordnung gesprochen von dieser Konferenz. Ja. Ist das alles Teil einer solchen Konferenz oder worüber sprecht ihr da?
Genau, wir hatten am 11. September unsere große Wohnungslosenkonferenz, weil wir haben das bewusst gewählt, dass der Aktionstag ist für wohnungslose Menschen, der 11. September. Und wir wollten Akteure aus der Praxis zusammenholen. Wir wollten eben aber auch erfahrene Expertinnen, die selber sagen können, ja, wie Obdachlosigkeit auch sich darstellt. Also ich finde immer wichtig, dass man bei solchen Runden nicht irgendwie nur, jetzt nicht falsch verstehen, aber mit den Sozialarbeitenden zusammensitzt, die zwar mit den Leuten zusammenarbeiten, sondern auch eben mit den Leuten, um die es geht, für die wir ja eben Lösungen finden wollen, mit denen wir Lösungen finden müssen. Und wir haben neben einem Impuls der Ministerin, also Clara Geiwitz hat einen sehr kurzen Impuls gehalten, dafür sich mehr Zeit genommen, sich den Fragen zu stellen. Das war für uns immer wichtig. Auch da haben sich eben einige ehemals Obdachlose und auch aktuell noch wohnungslose Menschen gemeldet, haben zum Teil, und das finde ich, verdient auch sehr viel Respekt und muss man immer wieder auch hervorheben, wenn Leute da einfach auch von ihren Erfahrungen berichten, weil, wie Julia auch schon berichtet hat, hat das oft ja was mit Scham zu tun, auch durch unsere Ausgrenzung, die wir als Gesellschaft den Menschen oft entgegenbringen. Mhm. Und das war für uns wichtig, da ein Forum zu bieten, Vernetzung zu bieten, auch der ganzen Akteure, gar nicht jetzt so als Parallelstruktur zum nationalen Aktionsplan, weil da treffen wir uns ja auch regelmäßig, sondern einfach, um auch verschiedene Fachbereiche unserer Fraktion zusammenzubringen. Deswegen haben wir das Thema Gesundheitsversorgung nochmal in einem Workshop behandelt und EU-BürgerInnen, Da haben wir halt aus dem Gesundheitsausschuss und aus dem Sozialausschuss habe ich da Kolleginnen und Kollegen mit eingeladen, um gemeinsam auch jetzt im Nachgang zu gucken, wie können wir da nochmal konkreter bei den Dingen, die wir eh schon anpacken, wie kann man da die Perspektive wohnungsloser Menschen einfach auch nochmal mitdenken. Hm. Und das war für uns ganz wichtig. Und letzten Punkt, den wir noch gemacht haben, war, einen Film zu zeigen, Haus Nummer 0, der in Berlin aufgenommen wurde, der sehr eindrucksvoll, finde ich, zeigt, wie viele Perspektiven Obdachlosigkeit hat und welche Herausforderungen eben auch für die Menschen bestehen, welche hohen Hürden sie in unserer Gesellschaft begegnen. Und waren auch die Produzenten da, haben auch nochmal sich da ausgetauscht. Also für mich war das einfach auch nochmal sehr motivierend, weil wir mit wenig Ressourcen im Moment dieses Thema versuchen voranzubringen, darum kämpfen bei all den großen Themen in der Gesellschaft, dass das nicht von der Tagesordnung fällt und dass das in der Öffentlichkeit auch weiter Beachtung findet, weil nur dann können wir da was erreichen. Und obwohl viele zu Recht Politik dort einfach nur kritisieren könnten, dass wir zu lange nicht tätig waren, hat man gemeinsam nach vorne geschaut und das fand ich sehr gut und vor allem sehr stark als Signal an uns. Und damit muss man jetzt auch politisch was machen. Das ist meine feste Überzeugung. Das habe ich mit in die Fraktion getragen, dass wir da dranbleiben müssen.
Ja, bevor wir darüber sprechen, was dranbleiben bedeutet, vielleicht für alle Zuhörenden, die jetzt zwischendurch gedacht haben, Moment, jetzt habe ich das nicht mitgeschrieben, machen wir einen Mini-Werbeblog. Wir packen in die Shownotes hinterher die Links zu den, also sowohl zu der anderen Podcast-Folge, als es um die Delegationsreise nach Finnland geht, die Brian ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt hat, und auch zu Informationen zu dem Film, den du gerade zitiert hast, und auch zu anderen, also zu obdachlosen und wohnungslosen Situationen in anderen europäischen Ländern. Also ich schaue, dass wir da eine kleine Sammlung an Informationen dazu stellen können. Dann können alle, die das jetzt hören und denken, ich will da mehr drüber wissen, können das hinterher nachlesen. Und noch mehr zu wissen gibt es vermutlich nach dem Fachaustausch in Celle. Was passiert denn da, Brian? Ich habe das nur als Stichwort gesehen und erklär mal, was heißt denn das? Was passiert da in Celle?
Mein Bundestagskollege Dirk-Ulrich Mende hat mich eingeladen in seinen Wahlkreis und hat dort den entsprechenden Austausch organisiert mit Akteuren dort vor Ort. Das ist das im Prinzip, was ich auch über den Sommer konzentriert in einer Woche gemacht habe. Das habe ich ja auch vorher schon immer wieder gemacht und mache ich jetzt auch natürlich nach dem Sommer weiterhin, dass ich versuche, möglichst viele Menschen vor Ort zu treffen, mit denen darüber zu diskutieren, auch zu hören, wie gehen die vor, was sind vielleicht auch Herausforderungen, die die gerade in ihrer Stadt haben, in ihrem Bundesland haben, in ihrer Gemeinde haben, weil das alles sehr unterschiedlich auch von den Voraussetzungen ist. Und das will ich natürlich wieder mit nach Berlin nehmen. Ich will aber natürlich auch berichten, was der nationale Aktionsplan eigentlich für uns bedeutet, wie die Maßnahmen umgesetzt werden sollen, Wasserstandsmeldung zu geben zu Buschmann und also unseren Justizminister, der uns nochmal was zum Mietrecht vorlegen möchte, wo ich schon ganz gespannt drauf warte. Und das sind so die Möglichkeiten, die wir da haben. Und möchte einfach auch nochmal natürlich die eigene Arbeit darstellen und einfach nochmal netzwerken, Leute kennenlernen, weil man bei all diesen Terminen immer auch wieder neue Perspektiven bekommt. Und das habe ich für mich aus der Finnlandreise mitgenommen, dass man einfach da pragmatisch sein muss, mutig sein muss, auch mal Lösungsansätze auszuprobieren, die vielleicht dann in Deutschland so nicht funktionieren. Dann nochmal überlegen, was lernt man daraus, macht man es anders, macht man was Neues. Also dass man da einfach ja auch neugieriger ist. Und vor allem auch zeigt, dass das bundespolitisches Thema ist, vor allem in der aktuellen Situation bundespolitisches Thema ist. Das ist das, was wir in Celle machen und da bin ich den Kollegen sehr dankbar, dass der mich eingeladen hat und das alles organisiert. Das ist schon immer sehr, sehr gehaltvoll, was da an Rückmeldungen kommt. Ja.
Okay, super. Vielen Dank, Brian. Das klingt nach, man nimmt sich viel vor, man hat gute Pläne und Wünsche an die Situation. Vielleicht abschließend, Julia, wenn du dir jetzt was wünschen könntest, wenn du sagen könntest, das möchte ich gerne, dass das passiert, dass wir das umsetzen können, dass wir das angehen können. Das darf jetzt auch ganz nahezu utopisch sein. Du darfst jetzt auch sagen, ich wünsche mir die Summe X oder so und so viele Leute in unserem Team, die damit wir idealerweise allen helfen können. Gibt es da etwas, einen Wunsch, den du formulieren könntest?
Tatsächlich ja. Mein Wunsch ist, dass wir das gemeinsam erklärte Ziel, die Wohnungslosigkeit und die Obdachlosigkeit bis 2030 zu überwinden, tatsächlich gemeinsam angehen und schaffen. Und das, was ich manchmal erlebe, ist eine gewisse Frustration, die ich erst einmal nachvollziehen kann. Ich finde aber, dass wir in einem der reichsten Länder der Welt, in dem wir hier leben, uns eine solche eklatante Situation für die Menschen nicht erlauben sollten. Und es ist nun mal die krasseste Form von Armut tatsächlich, wenn man draußen übernachtet, wenn man Wind und Wetter ausgesetzt ist, wenn man Hunger da hat, wenn man nichts in den Kühlschrank stellen kann, aber auch wenn man sonst keine Form von Privatsphäre hat. Das ist mein Wunsch und das ist meine Utopie. Ich denke, dass wir, also wenn wir in der Unterscheidung sind von Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit, dann haben wir im Bereich der Wohnungslosigkeit deutlich mehr zu tun, was auch bezahlbaren Wohnraum angeht. Wenn wir uns die Anzahl der obdachlosen Personen anschauen im Vergleich zur Gesamtbevölkerung, dann ist das eine relativ kleine Personengruppe, über die wir dann noch sprechen, bei der wir eklatante Not lindern können. Und da wünsche ich mir von allen den, also zum Teil den politischen Willen, nochmal stärker an der Stelle zu arbeiten und gemeinsam zu arbeiten und von anderen Akteurinnen und Akteuren, dass wir da gemeinsam auch an dieser Utopie festhalten. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr hehres Ziel ist, aber ich finde, darunter sollten wir es nicht machen.
Was für ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank, liebe Julia. Schön, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke euch und ich kann nur sagen, volle Unterstützung für diesen Wunsch am Ende teile ich.
Super. Vielen, vielen Dank. Einen schönen Tag euch.
Ebenso, euch danke. Auch. Auf bald.
Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war eine Folge des Podcasts Brian in Berlin. Politisches und Persönliches aus dem Bundestag mit Brian Nichols, SPD-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis 122, Datteln, Haltern am See, Herten, Mahl und Oerkenschwick. Redaktion, Schnitt und Technik, Mareike Gräpel.